This is a great next step.
The hype is astronomical.
New era of AI technology.
Blockchain.
Cryptocurrency.
The tech scene is causing noise.
I'm running
trying to get artificial intelligence to mimic the human brain, which is the best computer out there.
Superhuman skills.
I'm talking about hype.
Willkommen zurück zur Dezemberfolge des Hype Instituts, zur Weihnachtsfolge des Hype Instituts. Christian, was macht der Hype?
Der Hype geht nicht in die Weihnachtsferien, glaube ich. Keine stillen Tage für den Hype, würde ich behaupten, weil die Maschine muss laufen, auch über die Feiertage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das besser oder schlechter macht, dass wir alle viel mehr Zeit haben werden zu lesen und Sachen zu machen und KI-Tools auszuprobieren oder so über die Feiertage.
Es schneit Trendreports.
Ja, das ist ja immer so um die Jahreszeit, glaube ich. Ich glaube, der nächste Tech Trend Report kommt auch schon wieder im Januar, oder? Der Future Today Institute, Amy Webb Bericht.
Ich bin so dermaßen draußen inzwischen, was das angeht. Aber ich gehe mal von aus. It's the season.
Ich gehe auch davon aus. Und den muss ja auch irgendjemand schreiben. Das heißt, der Hype läuft auf jeden Fall über die Feiertage weiter. Wir gehen ab nächster Woche in Urlaub. Ich glaube, du auch, also ich zumindest ab nächster Woche, und sind dann im Januar wieder da, wie wahrscheinlich die meisten. Also die Abwesenheitsnotizen werden schon mehr, wenn ich irgendwelche E-Mails schreibe. Genau, aber Johannes, ich freue mich trotzdem, dass wir da sind und dass wir noch mal ein bisschen reden können. Ich würde sagen, lass uns erstmal so eine kleine, weil wir jetzt länger nicht gesprochen haben, lass uns doch erstmal eine kleine Übersicht machen, was ist denn so an wichtigen Sachen passiert. Ich würde sagen, am größten so im Hype-Cycle würde ich fast sagen, also KI-mäßig, Sora ist raus, das Videotool von OpenAI. Vielleicht müsste man auch noch kurz drüber reden, über den Quantum Computing-Durchbruch, den Microsoft angeblich gemacht hat, wo ich ein paar interessante Sachen gelesen habe. Und genau, dann haben wir noch eine kleine Weihnachtsbotschaft zum Abschluss. Genau, lass uns erstmal über Sora reden. Du hast auch noch keinen Zugang, oder? Das ist ja in der EU noch sehr beschränkt.
Ja, genau, der Zugang ist beschränkt. Der ist nicht nur in der EU beschränkt. Das ist es ja auch. Sie haben ja die Anmeldungen, ich weiß nicht, ob sie inzwischen wieder freigegeben sind, aber knappe 3 Stunden nach dem Launch schon eingeschränkt aufgrund von Serverkapazitäten. Ich denke, das ist halt, ne, Riesending, Riesenmodell, braucht viel Rechenleistung, um es zu betreiben entsprechend.
Es ist ja das... Ich habe es auch noch nicht selber genutzt. Wie gesagt, ich glaube, in der EU gibt es noch gar nicht, wenn ich richtig informiert bin. Angeblich aus wegen der AI-Regulierung, obwohl das sicher nur Lobby-Gelaber ist, weil, so wie ich das verstanden habe, sind solche Grundsatzmodelle wie Sora von der AI-Regulierung der EU ohnehin ausgenommen. Also sie könnten das problemlos auch in der EU veröffentlichen.
Naja, das ist reines Posturing.
Ist natürlich, genau, schönes Lobby-Argument. Ich habe, wie ich das immer mache, wenn ich irgendwie die positive Sicht sehen will, ich habe mir das Video von Marcus Brownlee angeschaut, den wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt haben. Das ist, glaube ich, 2-3 Tage alt. Wir nehmen am 13., Freitag, dem 13. auf. Weiß nicht, was das bedeutet. Hast du es auch schon gesehen?
Nein, tatsächlich nicht. Ich war sehr Kopf unter Wasser die letzten 2 Wochen. Deswegen, erzähl mir alles. Ich höre dir zu.
Ich fange vielleicht mal so an, bevor ich an die Inhalte gehe. Ich weiß nicht, ganz interessant finde, was du gerade schon gesagt hast mit Serverkapazität und sowas, weil das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass KI, die Videos generiert Video, das sind halt 24 generierte Bilder pro Sekunde, was sicher auch was damit zu tun hat, wie viel krasser die Rechenleistung dahinter ist, wie viel mehr Serverkapazität du brauchst, zumal auch, so sagt es zumindest Marcus Brownlee, ich verlinke das Video auch unter dem Podcast, dass alles auf OpenAI-Servern läuft. Also du gibst den Prompt ein, schickst ihn an OpenAI und die komplette Rechenleistung passiert auf OpenAI-Servern. Dann spielen sie dir das Video aus und du kannst das Video runterladen. Also das ist auch noch gerade komplett wirklich serverseitig, was da passiert. Auch gerade, er sagt, dass Videos in niedriger Qualität tatsächlich in wenigen Sekunden fertig sind. Also ich glaube, sein Beispiel waren 10 Sekunden 480p Qualität, wirklich in wenigen Sekunden da ist, was, glaube ich, einfach nochmal ein Zeichen ist, wie viel Rechenleistung da dahinter steckt, was wir, glaube ich, im Kopf behalten sollten, wenn es um diese ganzen, wie viel kostet das eigentlich und wer verdient damit Geld und wie viel Umweltschäden verursacht das Ganze, im Kopf behalten sollten. Und ansonsten war mein Eindruck von dem Video so ein bisschen wie Midjourney so vor einem Jahr oder so vor einem Dreivierteljahr, wo das schon irgendwie echt beeindruckend ist, so on the face of it, aber gleichzeitig auch noch ziemlich janky. Also er zeigt Beispiele, gerade wenn es um Fotorealismus geht, versteht es nicht, wie Beine funktionieren. Und es versteht in vielen Fällen nicht, wie Physik funktioniert, weil es natürlich kein Verständnis von Physik hat und nicht weiß, was ein Objekt ist und wie sich ein Objekt normalerweise verhalten sollte. Aber, und das zeigten auch seine Beispiele, dass wenn man das quasi vom Bug zum Feature macht und sagt, man macht was Cartooniges oder was so Claymation-mäßig aussieht oder so Pixar-mäßig aussieht, wo das eh erwartet ist oder wo Bewegungen eh die Geschwindigkeit anders ist, weil es halt eben eine stilistische Entscheidung ist, da funktioniert es wohl schon wirklich, wirklich gut. Und das sah tatsächlich auch gut aus. Es hatte alles so einen leichten Trailer-Vibe, sag ich mal. Es wirkte alles so ein bisschen wie das, was man so in so Hochglanz-Trailern sieht, von der Optik her. Hm. Von dem HDR, von der Belichtung und sowas. Und genauso sein Beispiel, wo er meinte, was am besten funktioniert, sind abstrakte Sachen, wo er dann so, ja, da kann man super für irgendwelche, wenn man abstrakte Hintergründe für irgendwelche Slides bauen will, kann man damit super machen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob das der Business Case sein wird. ja, spannend. Also ich würde mal so vielleicht die Frage in deine Richtung auch, weil du es noch nicht gesehen hast, so ein bisschen auf die allgemeinere Ebene, was ja auch schon bei vielen anderen KI-Tools so ein bisschen die Frage ist, wofür braucht man das eigentlich genau? Habe ich mich so ein bisschen gefragt.
Gefährliche Frage, weißt du, ich glaube halt, je nachdem, wie du drauf gucken willst, findest du unterschiedliche Antworten. Aus OpenAI-Perspektive, die ja angeblich daran arbeiten, sich ja endlich in eine For-Profit-Organisation ja umzubauen und dann
hoffentlich. Ich glaube, das haben sie doch sogar schon gemacht, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht. Ich glaube, Elon Musk hat dagegen geklagt. Ich weiß jetzt nicht tatsächlich, was der Stand war. Aber auf jeden Fall sowas halt zu showcasen, ist halt grandios, um noch mehr Geld einzusammeln. Denn OpenAI hat eine gigantische Burn Rate. Und ja, ansonsten gute Frage, ehrlich. Also ich glaube, ne, dieser Use Case für OpenAI selber zu zeigen, hey, wir haben es drauf, wir sind immer noch besser als alle anderen. Wir publizieren das jetzt, bevor ein Midjourney oder ein, was weiß ich, für andere KI-Labore ein ähnliches Modell rausbringen, ist halt, zeigt halt, man ist halt innovativ. Für alles andere, ehrlicherweise, I don't know. Ich denke, der Punkt ist dieses Thema, ne? Slop. Und Slop-Produktion ist.
Ich glaube, das müssten wir, glaube ich, kurz definieren, weil es, glaube ich, kein wissenschaftlicher Begriff ist.
Noch nicht. Gibt der Sache noch 6 Monate und dann taucht das auf jeden Fall in den Science and Technology Papern auf.
Wie würdest du es definieren?
Slop ist ein sehr breiter Sammelbegriff für KI-generierte Inhalte, die eigentlich nicht wirklich mehr Daseinsberechtigung haben, als dass sie halt schlicht da sind. So, dieses, ich habe Text produziert, um Text zu produzieren. Und es ist relativ egal, ob ihn auch jemand liest oder nicht liest. Oder steckt kein wirklicher Gedanke dahinter. Oder ich nutze Bilder oder ich habe Bilder generiert, um einfach nur zu Illustrationszwecken halt irgendwie Bilder zu haben. So. Also es ist Inhalt ohne einen tieferen Sinn oder eine tiefere Existenzberechtigung und natürlich auch ohne tieferen Inhalt dahinter.
Ich hätte auch so dieses genau Content ohne die NutzerInnenperspektive, hätte ich vielleicht gesagt. Also ohne, dass sich jemand die Gedanken gemacht hat, wer soll sich das eigentlich anschauen oder wer muss sich das jetzt anschauen, um davon Mehrwert zu haben. Für Slop, die Übersetzung ist ja, oder ich weiß gar nicht, ob es ein richtiger Begriff ist oder ein Slang-Term, aber Slop ist ja eigentlich auch ein Begriff aus dem Essen. Also Essen,
yeah.
Ich glaube, man benutzt das sogar in der Landwirtschaft so für das, was Schweine zu essen kriegen, weil es halt so, weil die essen alles, das ist so undefinierbarer Mischmasch zusammengeworfen, der halt denen vorgesetzt wird, um sie zu mästen.
Genau, das ist Slop ist das Geräusch, was der Brei, den der Brei macht, wenn er dir auf den Teller geschaufelt wird.
Oh, das ist das viel schönere Bild, ja. genau, und ich glaube, deswegen, ich würde gerne so ein bisschen da auch weg von dem Technischen, weil wie gesagt, das ist schon beeindruckend, was Sora kann. Und das ist, ich hab ja durchaus auch immer noch so dieses leichte, dass ich das einfach auch cool finde, so ein bisschen. Also das ist schon irgendwie cool anzugucken. Aber auf der höheren Ebene auch, das hatten wir schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, so, gerade jetzt im Medienbereich, wo wir unterwegs sind, so, ist das Problem wirklich, dass wir nicht genug Content haben? Und wenn wir sagen, nein, wir produzieren damit gar nicht mehr Content, sondern wir produzieren den Content, den wir haben, nur effizienter, aka mit weniger Menschen, die wir bezahlen müssen, ist das wirklich der große Vorteil, ist das wirklich was, was das nachhaltig trägt? Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass das ja alle machen können.
Ja, eben, es ist so ein, die ganze Logik beißt sich halt so ein bisschen in den Hintern, beziehungsweise die Frage ist halt, ob ein OpenAI durch diese Tools sich halt selber untergräbt, finanziell, kommerziell.
Ja, ich weiß nicht, ob es OpenAI das tut oder ob das die tun, die es nutzen und dafür bezahlen,
ja,
am Ende, weil das ist der Wettbewerbsvorteil, den du hast, wenn du sagst, ja, wir sind jetzt 10% effizienter, aber deine gesamte Konkurrenz ist auch 10% effizienter, wenn es überhaupt 10% sind.
Ja, also Effizienzsteigerung ist ja wieder nochmal so eine sehr, sehr andere Thematik. Weißt du, ich glaube, da ist einfach ein Grundfehlername dahinter, dass ne, dieses Thema so, der Zweck des Schreibens ist es, eine Seite zu füllen. Das ist so die Grundannahme dahinter. Nicht der Zweck des Schreibens ist es, effektiv etwas zu kommunizieren oder Leute effizient, also nicht effizient, aber Leute von etwas zu überzeugen oder zu unterhalten. Das ist schwierig. Und deswegen ist auch diese ganzen Effizienzrechnungen sind oft so schwierig, tricky, ungut, Finger weg. Ich traue keiner einzigen Statistik in diesem Kontext.
Das ist so, das führt mir auch dazu, das hatten wir, als wir die Interviews geführt haben für den State of Innovation Report, den wir auch dieses Jahr, Anfang dieses Jahres veröffentlicht hatten, als Media Lab, wo wir mit Stefan Ottlitz gesprochen hatten, einfach die Überlegung, was ist eigentlich der Job von Medienschaffenden, wo er meinte, eigentlich ist der Job ja nicht Texte schreiben, sondern der Job ist eigentlich entweder auf so einer idealistischen Seite informieren, und einen Mehrwert schaffen oder aber auf der rein wirtschaftlichen Seite zu sagen, Leserbindung herstellen, Geld einsammeln, Abos verkaufen.
Ja,
und voll. Ist das dann wirklich was, wo ein KI-generierter Text eine krasse Auswirkung darauf hat? Also ich glaube, dieses, wir verlieren alle unsere Jobs durch KI, hat sich eh nicht bewerkstelligt. Die ganzen Automatisierungen, die versprochen wurden, gibt es effektiv nicht. Kann man das Agent-Based AI nennen, so viel man will. Das funktioniert halt einfach noch nicht so gut. Und die Frage ist, ob das mit der Transformer-Architektur, wie sie die LLMs haben, überhaupt funktionieren kann. Das kann ich nicht beurteilen. Da kann ich nur Leute lesen und wiedergeben, die das irgendwie sagen. Aber ist das wirklich, und da würde ich dann schon sagen, dass ich mich auskenne, ist das wirklich das, woran es im Medienbereich gerade krankt, dass der Content nicht schnell genug und nicht einfach genug produziert wird? Dann würde ich sagen, nein.
Aber das ist halt der Fluch von dieser Effizienzrechnung. Ja, für Effizienz sagt ja mehr mit weniger machen de facto. Das heißt, sobald ich anfange zu gucken, wie effizient wird eigentlich mein Inhalt produziert und weniger verdiene ich damit Geld und wie verdiene ich damit besser Geld, oder was natürlich auch die Konsequenz davon ist, dann lande ich früher oder später immer bei Budgetkürzungen und Entlassungen.
Na gut, klar. Das ist, was Effizienz bedeutet in so einem Kontext.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefährliche da auch wenn Journalisten, die nicht in der Managementposition sagen, ne, wir müssen jetzt alle KI adoptieren, um effizienter zu werden, ist das ein bisschen das Sägen am eigenen Stuhl.
Wobei man jetzt dann natürlich argumentieren könnte, dass wenn es sowieso passiert, ohne dass ich mir jetzt diese Inevitability-Narrative zu eigen machen möchte, aber wenn man davon ausgeht, dass es passiert, dann sind wir bei dem, was wir auch, das kann man eigentlich auch mal unten verlinken, die ersten Niemann Predictions, mit so, jetzt müssen wir eigentlich als JournalistInnen alle anfangen, damit rumzuspielen, weil analog zu dem, wo wir, glaube ich, das wir, glaube ich, auch schon mal gesagt hat, mit der Coding-Debatte vor einigen Jahren im Journalismus, müssen alle Journalisten coden können, müssen alle Journalisten jetzt irgendwie sich wenigstens ein bisschen mit KI auskennen, wo er sagt, ja, JournalistInnen werden nicht ersetzt, sondern JournalistInnen, die keine KI benutzen, werden von JournalistInnen ersetzt, die KI benutzen. Mag stimmen, aber ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass der Teich auch insgesamt einfach kleiner wird.
Ja, weißt du, es ist so. Aber interessant, dass du das mit dem Coding sagst, weil das so Themen, die irgendwie nicht auftauchen, theoretisch senken, oder auch praktisch senken diese Tools ja extrem die Coding-Barriere. Ich sehe davon aber nichts, ne, dass niemand nochmal dieses Thema aufgreift, hey, jetzt können Journalisten easy Coding lernen, denn wir haben jetzt diese Werkzeuge.
Gut, ich glaube, weil das, was passiert ist, war ja genau das, was man eigentlich schon damals gesagt hat, wenn man sich auskannte, dass, nein, natürlich, die meisten JournalistInnen müssen nicht coden können. Wahrscheinlich müssen sie irgendwie ein anderes Verständnis dafür kriegen und ein anderes Verständnis auch für Daten, damit sie mit ExpertInnen zusammenarbeiten können, die dann vielleicht Datenprojekte umsetzen, Big Data Recherchen irgendwie umsetzen. Und das könnte ja das sein, worauf es bei KI vielleicht auch hinausläuft. So dass, nein, es wird weiterhin viele geben, die sich nicht damit auseinandersetzen müssen, aber vielleicht sollten sie in der Lage sein, sich mit denen auszutauschen, die halt wirklich die dafür angestellten Expertinnen und Experten sind.
Ja, siehst du, dann landet man natürlich sofort wieder so, ne? Und was wäre, wenn? Ich glaube, der Punkt ist halt auch da, so wie mit jeder anderen Technologienutzung. Es ist weird, es ist kompliziert, es ist komplett durcheinander. Du kannst auch bei, ne, wenn du dir überlegst, geh in eine Redaktion und schau dir an, wie die Leute Textverarbeitung nutzen. Und du wirst keine zwei gleichen Praktiken finden. Praktiken, die sich vielleicht ähneln oder die für andere Herangehensweisen haben oder ne, oder allein schon dieses Thema, wie erstellen deine Kollegen und Kolleginnen Excel-Tabellen? Das ist auch grundsätzlich unterschiedlich von Person zu Person. Ja, sie nutzen alle irgendwie Excel, aber die Use Cases sind sehr unterschiedlich und die Art, es auch zu nutzen, sind sehr unterschiedlich, auch wie dann diese Werkzeuge eingesetzt werden im größeren Arbeitskontext. Ich glaube, der Punkt ist halt auch der, und das ist ein Fehler, den sich ja auch sowohl Kritiker als auch große KI-Fans, sage ich es jetzt mal, machen, ist einfach nur zu sagen, ja, das wird halt passieren und genau so wird das passieren. Und dabei halt komplett ignorieren, dass Technologienutzung individuell, individualistisch, kreuz und quer, absurd, jenseits von netten irgendwelche Adaptionskurven stattfindet, dass auch Technologie wieder deadoptiert wird, relativ schnell zum Beispiel, ist auch so eine Sache. Also man geht ja nur davon aus, dass Leute entweder es noch nicht adaptiert haben oder bereits adaptiert haben, aber es gibt nie die Situation, wo Leute ein Werkzeug wieder fallen gelassen haben in diesen Analysen zum Beispiel.
Also, da spricht der Student der Science Technology Studies.
Ja, das ist so mein Steckenpferd. Aber na, das ist so ein Punkt, ist halt genau das. Viel dieser sehr, wie beschreibe ich es am besten, so sehr oberflächlichen Technologie-Business-Rhetorik ist halt auch nur oberflächlich. Wenn man dann natürlich aber echte Analysen anschaut von Technologienutzung, ist die Story oft sehr, sehr, sehr viel komplizierter.
Das ist ein guter Punkt vielleicht dazu. Ich war diese Woche auch bei einer Veranstaltung, wo ich von der BBC gehört habe, wie sie generative KI einsetzen. Und das ist vielleicht ganz interessant. Zwei Punkte, nämlich einmal, wie sie bestehende generative KI nutzen und welche Experimente sie auch schon mit generierten Videos gemacht haben. Vielleicht erstmal zum Text. Da haben sie so ein bisschen das umgesetzt, was schon lange so diese Beispiele sind für das, was so Machine Learning, wie es damals noch hieß, irgendwie machen kann. Nämlich tatsächlich einfach die Medienformbarrieren so ein bisschen einzureißen. Also das, was ja immer noch ziemlich beliebt ist, Sportübertragung im Radio für Leute, die nicht das nicht hören können, weil sie irgendwie unterwegs sind oder sonst was, oder in einer Situation, wo sie kein Audio nutzen können, dass das halt automatisch in einen Live-Ticker umgewandelt wird von generativer KI, den man dann lesen kann. Was ich insofern einen guten Ansatz finde, weil es halt nicht so ist, dieses, wie verändert das unsere Arbeit, was sicher irgendwie ein kleiner Teil auch ist, aber was viel stärker ist, welche neuen können wir damit neue Produkte irgendwie bauen, die einen bestimmten Mehrwert haben, was ich, glaube ich, einen besseren Ansatz finde, zu überlegen, hey, was für neue Produkte, Formate ermöglicht uns das? Und dann diese Formate zu testen und das so ein bisschen von dieser Technologie zu entkoppeln. Und bei den Videos haben sie gesagt, das benutzen sie bisher halt hauptsächlich im Marketing, um irgendwelche Sachen, die vorher statische Header-Bilder oder Banner-Bilder waren, jetzt zu animieren. Ich habe es nicht gesehen, ich stelle es mir so leicht GIF-mäßig vor, halt zu animieren, was wohl tatsächlich zu größeren Click-Through-Raten führt. Was aber, glaube ich, dann einfach so ein bisschen in diesen Zeitgeist von alle nutzen nur noch Videos irgendwie reinfließt. Aber das scheint da auf jeden Fall so ein bisschen zu funktionieren. Wobei man da natürlich dann auch unterscheiden muss, das ist jetzt weit davon weg, dass wir sagen, die BBC generiert Nachrichtenbeitrag mit KI. Sondern es geht darum, sie haben halt Marketingmaterial aufgehübscht.
Ja.
Genau, das so ein bisschen da aus der konkreten Nutzung.
Ja, eben. Und ich glaube, das ist halt, wenn wir über Nutzung reden, ne, das ist, glaube ich, wird das auch tatsächlich immer noch ein Großteil der zukünftigen Nutzung sein, so als kleiner Aspekt im Workflow. Der Button, den ich irgendwo drücke und dann passieren Dinge. Und das wird auch nicht als KI wahrgenommen werden in ein, zwei Jahren in dem Fall, sondern es ist halt einfach nur da und es funktioniert.
Auch das ist eine Polemik, die wir schon mal hatten. So, es gibt jetzt die ganzen KI-Experten. Warum gab es eigentlich nie den Head of Python bei irgendeinem Medienhaus? Oder den Head of C++?
Well, weißt du, es gibt in der Biologie gibt es diesen Fachbegriff Charismatic Megafauna. Das sind so, ne, so deine Elefanten, deine Giraffen, die Sachen, auf die du so guckst, so diese großen, spannenden Tiere. Dich interessiert dann nicht die Blattameise, obwohl die vielleicht fürs Ökosystem weitaus wichtiger ist. Mhm. Und das ist ein Problem in der Biologie, weil natürlich, ne, was will man sich angucken, was will man studieren? Charismatic Megafauna. Und ich glaube, in der Technologie ist es ähnlich so. Es gibt diese Charismatic Megatechnologien, so KI, VR, Augmented Reality, selbstfahrende Autos, so richtig cool, mega spannend. Jeder will sich damit beschäftigen, jeder will auch darüber schreiben. So Sachen wie Serverstrukturen, Veränderungen in Programmiersprachen, Feature Releases. Das, was eigentlich so unter der Oberfläche ist, was so Infrastrukturthemen sind, die sehr viel mächtiger sind. Natürlich interessiert sich da keine Sau dafür. Natürlich will da auch niemand einen Titel haben, weil ist halt einfach nicht sexy.
Also Python braucht den PR-Berater von AI, würde ich sagen.
Ja, das ist Elon Musk müsste einfach mal ein paar Monate lang über Python positiv posten. Ich glaube, dann hätte sich das schon. Aber ja, nein, das ist auch eine kleine Polemik an der Stelle. Aber ich glaube, das ist schon so ein Aspekt, ne? Dass es gibt einfach Technologien, die sehr so dermaßen in der Öffentlichkeit einfach verankert sind mit bestimmten Vorstellungen und Ideen dazu, obwohl sie in der Regel auf einer sehr materiellen Ebene weitaus weniger Impact haben als viel, viel relevantere Themen, die halt aber weniger Beachtung finden. Wie? Weiß nicht, das Schienennetz. DB-Diss am Rande. Okay. Ja.
Lass uns mal zum nächsten Thema wechseln, das auch noch ein bisschen was mit KI zu tun hat, aber brandaktuell ist und ganz spannend auch ein bisschen darüber hinausführt. Und zwar, dass, ich glaube, das von heute oder von gestern der Text, dass BuzzFeed verkauft Hot Ones.
Ja.
Wer Hot Ones nicht kennt, das ist eine, wie ich finde, tatsächlich sehr, sehr gute YouTube-Serie mit dem Host und Interviewer Sean Evans, der verschiedene Prominente und in den späteren Staffeln wirklich die ganz, ganz, ganz großen Hollywood-Stars, die ganz, ganz, ganz großen Musikstars und sowas bekommt, die dann von ihm interviewt werden und dabei graduell immer schärfer werdende Hot Wings essen müssen. Und es hat so diesen wunderbaren Effekt. Es gibt dieses Mike Tyson-Zitat, "Everybody has a plan until they get punched in the face." Und das sieht man tatsächlich da auch ganz gut, dass diese Promis da alle hinkommen. Die haben immer alle was zu vermarkten. Da dürfen sie auch am Ende explizit ihren neuen Film, ihr neues Album oder sowas vermarkten. Aber man sieht ganz schön, wie dann so ab der Millionen-Scoville-Marke auch irgendwie sorgfältige Publikationspläne und sowas ein bisschen in sich zusammenfallen. Und das ist sehr nett anzuschauen. Das sind jetzt keine knallharten journalistischen Interviews, würde ich sagen. Das sind schon sehr freundliche Promi-Interviews, was ja durchaus legitim ist. Muss nicht jedes Interview ein knallhart konfrontatives Investigativ-Interview sein. Und ich gucke mir das tatsächlich sehr, sehr gerne an. Also gerade wenn das Promis sind, die mich interessieren, ist das oft sehr, sehr unterhaltsam. Und das wurde gestartet von dem BuzzFeed Vertical First We Feast. Und die haben jetzt eben die Rechte daran verkauft. Ganz fürchterliche Business Insider-Überschrift, wie ich finde, die getitelt haben, BuzzFeed verkauft Hot Ones an George Soros, was natürlich so nicht stimmt. Wenn überhaupt, haben sie es an eine Firma, entweder haben sie es direkt verkauft an die Holding-Firma, die halt George Soros gehört. Viel wahrscheinlicher haben sie es an eine Firma verkauft, die der Holding-Gesellschaft von George Soros gehört. Also dieses merkwürdige, leicht irgendwie antisemitische Dog-Whistling, ganz, ganz komische Überschrift. Viel interessanter war tatsächlich die Begründung von BuzzFeed, warum sie das verkauft haben, obwohl das so eine absolute Erfolgsserie ist mit Millionen von Views pro Folge. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
Genau, und zwar, man will stattdessen, und ich zitiere an der Stelle, High-Margin, Tech-Enabled Revenue Lines. Also man redet vor allem über mehr Automatisierung, mehr KI, weniger Menschen, was auf der einen Seite BuzzFeed Business-Strategie ist, glaube ich, seit Anfang des Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder auch vielleicht sogar ein bisschen länger. Da hat Jonah Peretti ist es, ne?
Der Gründer und, glaube ich, immer noch Chef, ja.
Genau. Den Investoren gegenüber halt ein neues Ziel oder eine neue Vision von BuzzFeed sozusagen präsentiert und gesagt, ja, wir machen jetzt sehr viel mit KI in Zukunft. Man hat BuzzFeed News abgestoßen und
Das ist ja schon länger, glaube ich, oder? War das auch dieses Jahr?
Das ist schon länger her, genau. Aber das ist so, ich würde das so als Teil sozusagen der gleichen Story da an der Stelle sehen. Der Punkt ist so, ne, das ist, vielleicht klappt das, vielleicht klappt das nicht, das jetzt mal so zur Seite, aber es ist ein interessanter Spin. Das ist ein sehr interessanter Spin, weil de facto wurden damit ja Schulden von BuzzFeed bezahlt, damit, dass man dieses Format verkauft hat.
Ich find's auch ganz interessant aus einer inhaltlichen Perspektive, einfach so, weil so ein bisschen, ich habe meine erste polemische Reaktion war, ja gut, bisher hat BuzzFeed halt sehr viel Human-Generated Slop gemacht und danach machen sie jetzt halt viel AI-Generated Slop. Musste dann beim näherem Nachdenken aber auch noch so ein bisschen so eine leichte kognitive Dissonanz aushalten, weil ich mich erinnere, dass vor so 6, 7 Jahren, vielleicht auch 10, als das so ich sag mal, wir noch die jungen DigitaljournalistInnen waren, die irgendwie das Print-Business umkrempeln sollten, habe ich BuzzFeed immer verteidigt, auch den Slop-Teil, also die Quizzes und die Listicles und so weiter, weil halt, hey, es ist irgendwie lustig, Unterhaltung ist auch eine journalistische Aufgabe. Da waren irgendwie gute Leute, die da gearbeitet haben. Das war super in line mit so dem, was so Internetkultur damals war, als BuzzFeed ganz, ganz groß war. Mhm. Und das ist ja auch weiterhin so, BuzzFeed News hat oft wahnsinnig gute Arbeit gemacht, wo man dann, das ist so ein bisschen wie, ich lese den Playboy wegen der Interviews und so, ja, ich bin schon auf BuzzFeed, aber ich lese hier nur BuzzFeed News, die einfach richtig, richtig gut waren, die jetzt länger nicht mehr dabei sind. Und dieser kulturelle Moment, wo BuzzFeed und diese klassischen BuzzFeed-Inhalte, die man heute auch noch irgendwie als BuzzFeed-Inhalte erkennen würde, auch wenn sie gar nicht mehr mit BuzzFeed stattfinden, der ist ja auch so ein bisschen vorbei. Und jetzt quasi konsequent zu sagen, hey, wir nehmen dieses super auf Reichweite, super auf Viralität, super auf diesen Relatable-Effekt, dieses, nur wenn du 90s-Kid bist, wirst du diese Memes verstehen, Modus. Mhm. Das ist wahrscheinlich wirklich was KI ganz gut kann und wo auch wirklich wahrscheinlich zumindest in der Business-Abteilung von BuzzFeed ein paar echte Zyniker sitzen, denen das auch völlig egal ist, ob das irgendeine Qualität hat oder so, wo man sagt, wenn man konsequent sich für diese Business-Strategie entscheidet, hey, wir machen halt so viel Reichweite wie möglich, so viele Augäpfel da drauf wie möglich und dann Werbung verkaufen, vielleicht ist das ein gangbarer Weg, aber man sieht halt auch, was dann da nicht mehr reinpasst. Und das sind einmal BuzzFeed News, das dann schon vor einigen Jahren nicht mehr reingepasst hat, die super Arbeit gemacht haben. Und das ist ein Erfolgsformat wie Hot Ones, das wirklich auch von der Personality lebt. Also wo halt Sean Evans ein super Interviewer ist und dass man da halt vermeintlich, wie mehr oder weniger vermeintlich authentische Momente von Superstars irgendwie sieht, was man garantiert nicht KI generieren kann.
Fairer Punkt. Interessanter Punkt. Ich glaube, was man halt dazu sagen muss, ne, ist auch BuzzFeed hat einfach krass davon profitiert, wie früher der Facebook-Algorithmus Reichweite geschaufelt hat, was er halt inzwischen nicht mehr tut. So, weil Facebook inzwischen Links nach außen nicht mehr wirklich gerne sieht. Das war mal anders. Oder? Vor 10 Jahren wollte Facebook noch, ne, diese personalisierte Zeitung für jeden Nutzer und jede Nutzerin sein.
Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, anhand von dem Buch von Ben Smith, der ja der Gründungschefredakteur von BuzzFeed News war, Traffic, wo er genau über diese Zeit ja auch schreibt und über das Wachstum von BuzzFeed, aber auch von diesen anderen Medien, die derzeit groß wurden, so Breitbart und Huffington Post und sowas.
Genau. Also, nee, das ist eben, das ist eine interessante Entwicklung. Das ist so ein, auch so ein klassischer Fall von, hallo, ich freue mich so in 5 Jahren so auf das erste Geschichtsbuch über BuzzFeed. Mal sehen.
Ich finde, so ein bisschen hat Ben Smith das ja schon geschrieben. Es liest sich ja stellenweise auch, Traffic heißt das Buch, liest sich ja stellenweise auch schon so ein bisschen wie ein Abgesang. Ich muss ja vielleicht so ein bisschen Advocatus Diaboli-mäßig, gerade auch wenn ich so auf unsere Arbeit im Media Lab gucke und wenn wir so mit Medienhäusern reden und was wir so unter Strategie verstehen, muss ich sagen, immerhin ist BuzzFeed so konsequent zu sagen, dass sie eine Strategie entwickelt haben, eine Business-Strategie und die jetzt konsequent verfolgen. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob das Erfolg haben wird oder nicht, oder ich kann man jetzt bis hinten gegen irgendwie moralisch werten oder so, aber ich glaube, von einem strategischen Standpunkt sollte man es doch eigentlich so machen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist ein Fehler. Aber ich manage auch kein BuzzFeed und war auch nicht im Raum, als diese Entscheidungen getroffen wurden. Ich sitze hier nur zu Hause in meinem Arbeitszimmer und spreche in ein Mikrofon.
Ja, ich finde es schade. Also gerade auch, weil ich Hot Ones halt gut finde und mich frage, wie es damit weitergeht.
Ja.
Ich finde es schade. Ich würde, wenn ich ein Medienunternehmen hätte, würde ich eine andere Strategie wählen. Aber das heißt ja nicht, dass eine Strategie grundsätzlich erstmal besser ist als die andere, sondern da würde ich dann mal ganz businessmäßig dran gehen. Da geht es halt erstmal um die Konsequenz und die Stringenz. Und hat man überhaupt eine Strategie und hat man die irgendwie formuliert?
Fair.
Und geht man die irgendwie konsequent? Insofern, also werden wir sicher weiter beobachten. Ich find's spannend und frage mich dann eher, ob diese Strategie noch Erfolg haben kann in einer Zeit, wo vielleicht Reichweite, wo wir immer gesagt haben, Reichweite ist nicht mehr so wichtig, vielleicht kommt das auch wieder, aber ja, finde ich einen interessanten Ansatz, dessen Erfolg oder Misserfolg uns, glaube ich, dann auch einiges über die Medienwelt erzählen kann.
Definitiv. Yo.
Lass uns einen ganz kurzen Abschluss machen, noch zum Abschluss vom Technologieteil, sag ich mal, ganz kurz. Hast du das von Quantum Computing gelesen, was den Durchbruch, den Microsoft Java geschafft hat?
Ich habe die letzten 2 Wochen leider nicht viel mehr gelesen als eine ganze Reihe von Papern über die Geschichte von Technologie. weniger die Zukunft. Also fasse es doch gerne für mich zusammen.
Ich kenne mich auch nicht damit aus. Ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, wenn irgendjemand behauptet, Quantencomputing zu verstehen, lügt er. Ich würde nur kurz vielleicht so als Hype-Institut, Hype-Service kurz angeben. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, die gesagt haben, ja, es ist ein Durchbruch, aber es ist noch so ein bisschen wie bei Fusion-Energie. Es ist ein Durchbruch, aber es ist noch so weit davon weg, dass man damit was anfangen kann. Hm. Und die große Sorge bei Quantum Computing ist ja, oder was die Stärke von Quantum Computing wohl ist, ist ja, dass die zum Beispiel Verschlüsselungen super schnell knacken können nach heutigen Verschlüsselungsstandards. Und da habe ich einen relativ gut argumentierten Text gelesen, wo es darum ging, dass gesagt wurde, ja, das kann passieren, aber ich glaube, die Leistung des Ganzen müsste sich dafür irgendwie verzehnfachen. Also ich glaube, da gibt's diese Größe mit irgendwie Qubits. Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall, da hat Microsoft eben diese neue Grenze erreicht mit einer Zahl von Qubits, die sie da eingesetzt haben. Aber um einem den Verschlüsselungsmodellen, die wir gerade so nutzen, gefährlich zu werden, müsste es halt 10-mal so viel sein. Und das ist halt leider ein exponentieller Anstieg, weil du für jedes von diesen Qubits, das du hinzufügst, musst du eine riesige Anzahl mehr von quasi Test-Bits da hinzufügen, die überprüfen, ob das auch alles stimmt, weil bei Quantum Computing ist das ja alles nicht so einfach wie mit An und Aus, wie bei den normalen Computern. Und dass da also doch noch ein ganz weiter Weg ist. Und deswegen würde ich sagen, gerade für den Medienbereich auf Wiedervorlage muss man sich noch nicht mit beschäftigen. Nur so, falls im Meeting im Januar oder so irgendjemand mit Quantum Computing ankommt, ich glaube, es hat noch Zeit.
Ich hoffe es doch zumindest.
Dann würde ich sagen, lassen wir den Tech-Teil mal zu Ende und kommen wir noch ein bisschen zum, ich sag mal, etwas weihnachtlicheren Teil. Und was wir uns da überlegt hatten, ist Folgendes. Johannes und ich haben auch in den letzten Wochen viel gesprochen, nicht nur über Medien, sondern auch so über den gesamten Stand der Welt und die US-Wahl und Elon Musk im Weißen Haus und so weiter. Und das hat uns und viele andere auch, glaube ich, sehr frustriert, der aktuelle Stand der Welt. Und was wir uns überlegt haben und was wir gerne vielleicht im nächsten Jahr im Hype-Institut mehr machen wollen würden und womit wir jetzt auch schon mal, glaube ich, schön zu Weihnachten anfangen können, ist gute Nachrichten. Wir hatten das letztes Jahr so ein bisschen gemacht in Form von diesem Spiel, wo wir gesagt haben, wir reden jetzt mal über Sachen, die wir gut finden. Ich glaube, das kann man noch ein bisschen auf andere Beine stellen. Weihnachten, ne, die Zeit der guten Botschaft so. Und weil das ja auch methodisch was ist, mit dem wir uns im Moment viel beschäftigen, mit so Futures Thinking und Strategic Foresight und sowas, wo Szenario Building einfach ein wichtiges Thema ist. Und ich finde es schön, wenn wir jetzt so für Weihnachten und dann vielleicht auch im nächsten Jahr so als guten Vorsatz auch im Hype-Institut ein bisschen stärker Szenarien formulieren würden, wie wir eine wünschenswertere Zukunft erreichen können, wenn es gerade so bleak und grau aussieht.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, ganz im weihnachtlichen Geist so, Johannes, erzähl uns doch mal von einem guten Jahr 2025 im Medienbereich.
Einem guten Jahr. Ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig, aber ich kann dazu zumindest sagen, wo ich sagen will, hey, das fände ich sehr cool. Und zwar, es gibt in den USA inzwischen immer mehr auch Non-Profit-Redaktionen oder die als Kooperativen aufgebaut sind. Und ich finde das cool, wenn wir da in Deutschland auch mehr von sehen würden. Es ist natürlich trotzdem, wäre das eine defensive Entwicklung, weil das natürlich heißen würde, okay, oder das letztendliche Eingestehen, dass es vielleicht Räume des Journalismus gibt, die nicht so profitabel sind, dass es ein For-Profit irgendwie gut abdecken könnte. Aber ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht gerade so im Lokalen oder auch in den Nischen mehr solche Modelle sehen würden, wo einfach auch Journalistinnen selber auch mit dran beteiligt sind. Das ist ja das Schöne an einer Kooperative an der Stelle. Und sagen wir mal so, das Jahr 2025, das wäre so mein kleiner Lichtblick. Das fände ich cool. Das sind auch die Leute, die ich dann auch gerne zu uns auf die Bühnen einladen würde, zum Beispiel. Also hey, meldet euch in der Hinsicht.
Ja, ich habe auch überlegt, ich habe es so ein bisschen anders formuliert, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir wären jetzt in Winter oder Weihnachten 2025 und blicken aufs Jahr zurück, würde ich was sehen oder würde ich gerne was sehen, was ich mir gut vorstellen könnte, wo ich nicht so ganz ohne Snark auskomme, so, weil ich glaube, dass ich sehe dann ein Jahr, in dem die KI-Welle so ein bisschen gebrochen ist, aber das muss man, glaube ich, gar nicht so in negativen Terms sehen. Mal von Schadenfreude abgesehen. Ich glaube, und das ist ja auch das, was wir irgendwie auch das ganze Jahr über immer wieder gesagt haben, ich finde, ob man jetzt die einzelnen KI-Tools gut findet oder nicht oder sinnvoll oder nicht, ich finde, dadurch ist viel losgetreten worden in Medienhäusern, was uns, glaube ich, auch außerhalb von KI einfach hilft. Und das ist, glaube ich, gerade diese Fähigkeiten und Denkweisen, die da aufgebaut wurden, sind gerade alle sehr von KI belegt. Aber ich glaube, wenn die KI-Welle so ein bisschen bricht, besteht da die Chance, dass man das mit anderen Sachen füllt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass diese oder jene Sache sein sollte, aber ich glaube, 2025 könnte vielleicht ein Jahr sein, wo Wissen über Strategie, wo Wissen über Technologie, wo Wissen über Formatentwicklung, die alles jetzt irgendwie ein bisschen neu gedacht wurden durch KI, dann quasi entfesselt von der KI sich ein bisschen frei austoben können. Und ich glaube, dass da Skills entstanden sind und auch Teams entstanden sind und Leute im Journalismus jetzt sind, die das sehr gut können. Und ja, vielleicht ist es dann, blicken wir dann nächstes Jahr auf ein Jahr 2025 zurück, wo wir so einen zweiten Innovationsfrühling so ein bisschen gesehen haben, im Sinne von viele neue Sachen, die ausprobiert wurden, die vielleicht nichts mit KI zu tun haben, oder vielleicht auch am Rande was mit KI zu tun haben, aber kleinere Projekte, neue Sachen, die sich Leute suchen, wenn sie dann doch mit KI nicht so weitergekommen sind, aber vielleicht neue Wege suchen, wie sie ihre Ideen umsetzen können, dieses Wissen und diese Teams, die sich gefunden haben, oft interdisziplinäre Teams, nutzen, um viele, viele andere Sachen auszuprobieren, und dass wir einen viel stärkeren Wildwuchs gesehen haben, vielleicht von nicht jeder macht jetzt irgendwas mit KI, sondern Medienhaus XY hat das mit KI gemacht. Medienhaus Z hat was ganz anderes gemacht. Ja. Dieser Regional-Newsletter hat mit Leuten, die wegen KI ihren Job verloren haben, aber die sich super mit Technologie und Coding auskennen, was ganz Neues gebaut. Und ich glaube, da ist ein ganz großes Potenzial, und das wäre für mich ein sehr schönes Szenario für 2025, wenn wir da, ja, wenn das so ein bisschen wie Dünger auf einer Blumenwiese wirken würde.
Ja, oh, was für ein Bild.
Oder? Ich fand's auch schön.
Slop auf die Blumenwiese.
Ja, genau. Und ich würde sagen, lass uns doch mal versuchen, ob wir das im nächsten Jahr im Hype-Institut auch, vielleicht denken wir uns eine Kategorie aus oder einen Jingle oder sowas, dass wir sagen, hey, lass uns doch mal ein bisschen Zeit dafür einplanen, positive Gedanken und Zukünfte zu formulieren, die wir gut finden, um dann besser darüber nachdenken zu können. Und das ist ja der ganze Sinn von diesem ganzen Future Thinking und so. Es geht ja nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Dann zu überlegen, okay, wenn wir doch dieses positive Zukunftsbild sehen können, trotz allem, wie kommen wir denn dahin? Und vielleicht das so ein bisschen stärker zu unserer Aufgabe auch im Hype-Institut nächstes Jahr noch stärker zu machen, fände ich schön.
Das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort für dieses Jahr.
Ja, ich noch nicht ganz. Denn ich würde gerne noch ganz kurz eine Sache sagen. Letztes Jahr hatten wir das Snark-Spiel, wo wir was gespendet haben für jeden Snark, den Lina irgendwie so übers Jahr gefunden hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand uns dieses Jahr gar nicht so snarky. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
Nee, wir waren harmlos.
Ich fand das auch okay. Und deswegen, wir würden trotzdem ein bisschen was spenden und euch auch dazu einladen. Und letztes Jahr haben wir für Armenien gespendet, weil es da gerade aktuell war. Und dieses Jahr vielleicht ein bisschen zeitloser Reporter ohne Grenzen. Was dieses Jahr quasi der Hype-Institut-Spendentipp ist. Das heißt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und das Hype-Institut nicht nur diese Folge bis zum Ende gehört habt, sondern auch den Rest des Hype-Instituts gehört habt, hey, vielleicht habt ihr ja irgendwie Geld gespart, weil ihr dank uns ein KI-Tool nicht eingekauft habt, über das ihr nachgedacht habt oder so. Denkt drüber nach, ob ihr das Geld nicht vielleicht spenden wollt an Reporter ohne Grenzen. Das machen wir auf jeden Fall auch. Und ja, wünschen euch ansonsten fröhliche Weihnachten, frohe Feiertage, frohes Freihaben an alle, die nicht feiern, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, reden über Trendreports vielleicht oder auch nicht. Und ja, schauen, was das neue Jahr bringt. Und synthetisieren unsere Stimmen vielleicht oder so.
Wir automatisieren diesen Podcast einfach.
Und automatisiert, es gibt jetzt eigentlich genug Material. Vielleicht können wir das nächstes Jahr einfach machen.
Wollte ich sagen, eigentlich können wir sowas trainieren und lassen ChatGPT diesen Podcast schreiben und lehnen uns einfach zurück.
Vielleicht ist das ein super Projekt für den Januar. Denken wir nochmal drüber nach, über die Ferien.
Wir werden es euch nicht verraten.
Genau. Und hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei seid. Wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Jahr.
Guten Rutsch.